Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Morgen geht sie los, die Fußball-EM, die erste paneuropäische Kontinentalmeisterschaft in 10 Ländern. 51 Partien werden in den nächsten 4 Wochen ausgetragen werden und exakt 7 Spiele und 107 Stufen hoch in die Royal Box in Wembley trennen die 24 Teams noch vom EM-Pokal und uns beim Feverpitch-Podcast trennen. Ja, so ungefähr 600 Kilometer Luftlinie, aber lieber Pit Gottschalk, dank modernster Technik liegen wir uns ja gegenseitig wirklich ganz, ganz nah in den Ohren. Hallo.
Das stimmt. Und ich bin wirklich tief beeindruckt. Kannst du das nochmal mit den paneuropäischen Spielen sagen? Also so fehlerfrei hätte ich das niemals hinbekommen. Kannst du das bitte noch einmal wiederholen?
Die erste paneuropäische Kontinentalmeisterschaft.
Ah, siehst du, und ich, Depp, sag früher einfach nur EM. Und ja, du sagst das viel schöner, mit viel mehr Musik in der Stimme. Ich bin hellauf begeistert.
Ganz einfach EM, das war früher. Mittlerweile ist ja alles anders im Fußball. Auch, dass eine EM jetzt eben in mehr als 2 Länder, das hatten wir ja schon mal, ausgetragen wird. Aber dass sie jetzt eben komplett über Gesamteuropa plus so ein bisschen Asien noch ausgetragen wird, das ist schon was Besonderes, gerade auch in dieser besonderen Zeit. Macht dir das immer noch ein bisschen Bauchschmerzen?
Ja, natürlich, schon allein der Begrifflichkeit. Ich war diese Woche in München am Akkreditierungscenter, um meine Akkreditierung abzuholen, also quasi meine Zugangsberechtigung für alle Stadien in Europa. Und dann ist überall zu sehen das EM-Logo. Und da steht groß und dreif drauf dann UEFA Euro 2020. Ja, so, und da merkt man doch erstens, Pandemie, es ist ein Jahr später, versteht ja jeder. Niemand sagt doch dieses Jahr, oh, ich gehe heute mal, guck mal heute mal Euro 2020 an. Ne? Nee, wenn, dann sagt man schon EM 2021. Und so ist man auch als Journalist hin und her gerissen. Wie nenne ich eigentlich das Baby, über das ich berichte? Wir haben uns entschieden, wir nennen es so, wie alle es auch sagen, nämlich EM 2021.
Das ist auch das, was dann wirklich jeder versteht, sonst fühlt man sich wirklich tatsächlich im falschen Film beziehungsweise im falschen Jahr. Aber wenn du die Akkreditierung schon hast, weißt du dann auch schon, welche Spiele du dann tatsächlich hautnah besuchen wirst.
Tatsächlich, auch da merken wir die Auswirkungen. Die Presseplätze sind limitiert. Wir haben ein paar Akkreditierungen hier bei Sport 1 und natürlich bin ich dann der erste Streichkandidat, wenn wir nicht mit voller Kapelle anrücken dürfen. Wichtiger ist, dass Florian Plettenberg und Patrick Berger, unsere beiden Chefreporter, im Stadion sind. Ich habe dann gesagt, dann schaue ich mir das vom Fernsehgerät aus. Aber ich habe eine Einladung bekommen zur Kompensation von der von meinem Kontaktmann bei der UEFA und ich werde mir das Ungarn-Spiel dann im Stadion anschauen. Auch für mich ist das dann der erste Stadionbesuch nach über einem Jahr, also auch ein wirklich besonderes Erlebnis. Aber bei der Akkreditierung muss ich halt schauen, dass ich da keinem Kollegen einen Arbeitsplatz wegnehme. Die Reporter, die sind dann noch mehr gefordert, wenn sie im Stadion sind. Und dann möchte ich dann den Platz freimachen, damit die Kollegen dann auch in Ruhe arbeiten können.
Jetzt könnte man ja einfach mal ganz catcherig sagen, du könntest ja hinfahren und tatsächlich auch mal arbeiten und nicht nur ans Pressebuffet gehen.
Ja, oder mit dir quatschen
oder
und dann
das,
das Zeug erzählen.
Obwohl, das ist ja Arbeit im weiteren Sinne.
Wenn du schon mal wieder nach der kurzen Frühjahrspause hier im Podcast schon wieder deine Gehässigkeit loswerden willst. Klar, kann ich machen. Logisch.
Du hattest 3 Wochen Schonfrist. Da musst du rechnen.
Genau, ich hatte mich wunderbar erholt und nach 5 Minuten ist das auch wieder aufgebraucht. Ja, vielen Dank auch.
Ich sag's nochmal ganz genau, 3:30.
Achso, jetzt korrigierst du mich auch noch. Das ist eine herrliche Zeit mit dir. Das wären ja tolle EM-Wochen hier mit dir.
Ja, jede Woche werden wir dann auf jeden Fall mal auf das blicken, was uns dann Freude oder nicht Freude macht. Aber ich höre auf jeden Fall an dir schon raus, du freust dich jetzt nicht auf unsere Podcast-Aufnahme. Das erwarte ich ja auch gar nicht mehr nach der langen Zeit, die wir das hier schon machen. Aber du freust dich auf die EM.
Absolut freue ich mich auf die EM. Wenn wir in einer Woche dann über alles reden, sind wir ja dann auch schon mal wieder schlauer. Dann haben wir in der Zwischenzeit auch das erste Spiel gesehen. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Und zwar losgehen heißt nicht mit dem Eröffnungsspiel am Freitag, sondern mit dem deutschen Spiel am Dienstag gegen den Weltmeister, gegen Frankreich. Da hat man so eine Standortbestimmung. Wenn wir das vergeigen, dann ist da natürlich viel Druck drauf beim zweiten Spiel gegen den Titelverteidiger Portugal. Am Ende werden wir sowieso weiterkommen. Davon bin ich wirklich überzeugt, weil auch der Gruppendritte weiterkommt im Normalfall. Also die 4 der 6 besten, Achtung, dass ich es nicht falsch sage, 4 der 6 Gruppendritten, nämlich die 4 besten, kommen weiter. Das Problem wird dann eher sein, dass man als Gruppendritter dann auch sagen wir, gegen einen Gruppenersten aus einer anderen Gruppe spielen muss. Aber eigentlich kann man es nicht verhindern, dass man weiter.
Das macht der neue Modus mit dem aufgestockten Teilnehmerfeld. Lothar Matthäus, der
Naja,
hat.
so neu ist das ja nicht so. So neu ist das nicht. Es war ja schon bei der
Das
vergangenen
stimmt.
Europameisterschaft so, dass Portugal als Gruppendritter weitergekommen und am Ende sogar Europameister. Also dieses Schlupfloch ist schon 2016 genutzt worden.
Und Deutschland ist eine Turniermannschaft, ne? Wissen wir ja traditionell seit 1800, ne? Ist ja immer so gewesen.
Na, also es kann erst seit 1930 sein, weil
Ja.
da sind erst die Turniere eingeführt worden. Das war die Weltmeisterschaft in Uruguay. Also mit 1800 musst du nicht kommen.
Nee, das stimmt, das stimmt. Obwohl wir natürlich auch schon 1912 als deutsche Mannschaft schon mal bei Olympia teilgenommen haben. Das haben wir mal hier im Podcast besprochen mit dem Fußballhistoriker Udo Muras. 16:0 gegen Russland damals.
Ja, aber er hat auch die Umstände
Das
erzählt, wie
stimmt.
das zustande kam, von Lustlosigkeit durchsetzt. Ja, insofern, wenn du dann sagst, ja, Turniermannschaft, dann hast du einerseits recht, dass du schon von Dingen vor dem Ersten Weltkrieg erzählst, und andererseits, weil die Historie, wie wir sie heute kennen, der deutschen Mannschaft, ist ja tatsächlich mit 1954 so richtig zur Blüte gekommen.
Das stimmt. Und wir gucken mal auf das, was jetzt aktuell blüht, vor allen Dingen auch natürlich in Sachen Gruppe. Und da hat Lothar Matthäus dem SID ein bisschen was drüber erzählt. Wir hören da mal rein.
Starke Gruppe, aber nicht nur, oder eine schwere Gruppe, aber nicht nur für Deutschland, sondern eben auch für die anderen Mannschaften. Wir reden immer die anderen stark, aber die anderen Mannschaften haben vor uns Angst oder Angst, Respekt, weil sie wissen, welche Spieler das bei uns spielen. Und deswegen ist das eine Gruppe, die im Endeffekt für mich auch drei Mannschaften in dieser Gruppe hat, die zum Schluss auch ins Endspiel kommen können oder beziehungsweise den Titel holen.
Also Matthäus sieht es so ähnlich wie du, aber er sagt jetzt auch, sehr viel Respekt haben die anderen vor Deutschland. Ist das denn aktuell von der aktuellen Form und nicht aus der Historie dann auch zu begründen?
Natürlich, guck dir den Kader an, wie viele Spieler dort für Furore international gesorgt haben, mit dem Triple-Gewinn voriges Jahr, mit der Finalteilnahme in diesem Jahr. Da sind wirklich sehr begehrte Spieler im Kader. Und wenn man dann 11 Stück dann versammelt in der Startelf, dann sieht der Gegner das und weiß, Mensch, die Namen kenne ich ja alle. Dann bleibt es ja gar nicht aus, dass man mit Respekt in so ein Spiel reingeht. Das gehört sich aber auch so, ja. Deutschland hat zu oft etwas gewonnen, als dass man das in irgendeiner Weise ignorieren kann. Immerhin waren wir schon dreimal Europameister, 1972, 1980 und 1996. Ja, es ist schon 25 Jahre her, aber die Weltmeisterschaft 4 Sterne ist zuletzt 2014 passiert. Wir haben mit dem Torwart und mit dem Spielstrategen, also Manuel Neuer und Toni Kroos, noch zwei aus diesem Kreis, den WM-Torschützenkönig von 2010, Thomas Müller, Mats Hummels auch Feldmeister. Also Ginter nicht zu vergessen. Also wir haben 5 Weltmeister im Kader. Das hinterlässt auch schon einen Eindruck bei den Gegnern, das ist ganz klar.
Aber ein paar Weltmeister standen auch gegen Spanien auf dem Feld vor ein paar Monaten, wo es dann ja eine richtige Abreibung gab.
Genau, das sind ja die Punkte, die fast unerklärlich sind. Wie kann man dann, man kann ja gegen Spanien verlieren, um Gottes Willen, wenn es hoch ausfällt, mal 0-2 oder 0-3. Aber in dieser Höhe ist es ja nun wirklich sehr ungewöhnlich und historisch zu betrachten. Dafür gibt es keine Erklärung. Ich versuche da jetzt in solchen Momenten dann optimistisch zu sein. Es war ein Unfall, der passiert, so wie gegen Nordmazedonien auch, überlegt, aber verloren. Es sind halt zu viele Unfälle, sodass ich nicht weiß, ob der Fahrer tatsächlich den Führerschein hat. Der Bundestrainer hat korrigiert, hat Mats Hummels und Thomas Müller zurückgeholt, weil er meint, dass er sowohl hinten wie vorne doch Faktoren braucht, die die neue Generation nicht bietet. Also jemand, der das Spiel von hinten aufbauen kann, und vorne Thomas Müller, der unberechenbar ist. Diese Freundschaftsspiele, die wir jetzt gemacht haben gegen Dänemark und Lettland, die darf man jetzt nicht zu hoch bewerten. Aber zumindest hat jetzt diese Mannschaft mehr Substanz als damals bei dem Spanien-Spiel.
Dann nehmen wir uns den Kader noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe und hören noch mal Lothar Matthäus beim SID.
Die Mannschaft ist gut aufgestellt, gut zusammengestellt. Ich bin eigentlich mit dem Kader 99% zufrieden. Mir fehlt eigentlich nur ein Spieler, nämlich Baku von VfL Wolfsburg, der für mich gerade auf der rechten Seite eine Riesensaison in Wolfsburg gespielt hat. Und gerade da haben wir doch ein bisschen Probleme. Deswegen nimmt Kimmich jetzt diese Position ein, ob er will oder nicht. Im zentralen Mittelfeld sind wir top aufgestellt und hoffe ich doch, dass wir mit dieser Mannschaftsausstellung, die Jogi Löw auch gegen Lettland gezeigt hat, ähnlich beim Auftaktspiel gegen Frankreich ein gutes Ergebnis erzielen.
Wie groß ist denn deine Zufriedenheit mit dem Kader? Ich muss ja sagen, als ich den Kader gehört und gelesen habe, habe ich gesagt, eigentlich habe ich nichts zu meckern.
Ich habe auch nichts zu meckern. Die große Frage in der Mannschaftsausstellung wird sein, was passiert mit Joshua Kimmich? Hm. Bleibt er in der Mitte des Spiels oder wird er nach rechts weggeschoben, weil man in der Mitte mehr Auswahl hat auf der rechten Seite? Und das ist das, was Lothar Matthäus auch meint. Wenn man die rechte Seite besser besetzen könnte, hätte Joshua Kimmich auch die Freiheit, wieder in die Mitte des Spiels zu kommen, wo er noch mehr seine Kräfte entfalten kann. Die Überlegung des Bundestrainers ist relativ einfach. Er gewinnt auf der rechten Seite mehr, als er durch den Wegfall von Kimmich im Zentrum verliert. Die Mannschaft wird dann so stabiler. Er kennt das. Er hat ja schon mal auch 2014 die Situation gehabt. Lahm war auf dem Weg zu einem zentralen Mittelfeldspieler des Turniers nach rechts versetzt. Und ehrlich gesagt, auf der rechten Seite wurden wir dann richtig stark und richtig gefährlich dadurch, dass der Lahm als Anspielpartner immer zur Verfügung stand. Und dieselbe Überlegung gibt es jetzt auch bei Kimmich. Bleibt man Flügellahm, um die Mitte zu stärken, oder macht man es eben umgekehrt? Und ich kann diesen Gedanken nachvollziehen. Teilen tue ich ihn nicht. Ich würde auch Kimmich lieber im Zentrum sehen. Weil Kimmich ist mehr als ein Rechtsaußen, der die Linie bespielt. Er lenkt von der Mitte aus auch das gesamte Spiel, sowohl wenn man in der Defensive ist, wie in der Offensive ist. Er fordert jeden Ball. Das hat man bei Bayern München gesehen. Darauf zu verzichten, kann man. Aber ich würde es nicht tun.
Sagt Berti Fuchs ja auch, gerade gegen Frankreich braucht man Kimmich aus seiner Sicht im Zentrum, weil mit Gündogan und mit Kroos kriegt man da aus seiner Sicht ja das Zentrum gar nicht so abgedichtet, um da dann auch wirklich hinten unbeschadet aus diesem Spiel mit diesen super Offensivkräften rauszukommen.
Du siehst, Deutschland ist die Turniermannschaft. Jetzt fangen wir alle schon wieder an, Bundestrainer zu spielen. Alle Deutschen reden über die Startaufstellung. Am Ende wird Joachim Löw eine Entscheidung treffen müssen. Er ist auch derjenige und auch der Einzige, der sich für diese Aufstellung auch rechtfertigen muss. Natürlich sind wir alle hinterher schlauer als vorher. Ich kann auch jetzt nur sagen, wie ich es anders machen würde, aus guten Gründen. Aber es gelten Trainingseindrücke, die ich nicht habe. Es gelten vielleicht auch taktische Überlegungen, wozu uns der Gegner zwingen wird. Da hat er auch nochmal tiefere Erkenntnisse als ich, mit Sicherheit. Deswegen kann ich nur meine Meinung sagen dazu. Nachher gerade stören dafür muss der Bundestrainer. Und ich glaube, dass er dazu neigt, Kimmich auf die rechte Seite zu setzen.
Was glaubst du, wie er bei Kai Havertz handeln wird? Der Mann, der übrigens morgen Geburtstag hat, 22 wird an diesem Freitag, ja, das Champions-League-Finale kürzlich entschieden hat, gegen Lettland, der jetzt auch gut gespielt hat. Da durfte er von Beginn an ran. Ist das was, wo du glaubst, dass er dann auch beim Turnier diese Rolle spielen kann, die eigentlich alle, ja, vielleicht mit Ausnahme des Bundestrainers in den letzten Monaten von ihm erwarten, fordern?
Also ich glaube, dass das Tor im Champions-League-Finale ihm Auftrieb gibt, ihm Selbstbewusstsein gibt, aber auch nicht mehr. Es entscheidet nicht darüber, ob er Stammspieler wird oder zumindest in der Startelf steht. Es ist ein Zweikampf zwischen Kai Havertz und Leroy Sané. Und da gibt es einen ganz anderen Grund, warum ich glaube, dass Kai Havertz gute Spielchancen hat. Leroy Sané, das war zu beobachten, das hat man gehört, ist ein fauler oder lethargischer Kerl. Was heißt das? Wenn es darum geht, Druck zu erzeugen, mitzuarbeiten, auch nachzusetzen und vielleicht die letzten Prozentpunkte rauszuholen, um den Druck auf den Rasen zu entfalten, da zieht er nicht mit. Er hat sich deswegen auch einen Anschiss geholt von Joshua Kimmich, dass er endlich mal die Züge loslassen soll. Wir wissen aus internen Gesprächen, also Quellen, die wir nicht nennen können, dass die Mannschaft sehr unzufrieden ist, wie er mitarbeitet. Das hat ja auch, das vergessen wir das nicht, vor 3 Jahren dazu geführt, dass der Bundestrainer vor der WM 2018 auf ihn verzichtet hat. Das hat damals auch keiner verstanden. Jetzt können wir es sehen, wenn der Kerl sich nicht mal langsam selbst in den Arsch tritt und loslegt, dann ist das ein verschleudertes Talent und das tut einfach weh. Mhm. Für uns als Fußballfans ist es erstmal gut zu sehen, dass wir mit Havertz und Sané überhaupt verschiedene Optionen haben. ich glaube, dass im Moment Havertz die Nasenlänge voraus ist.
Und die deutsche Mannschaft hat ja zwei noch weitere Konstanten auf jeden Fall drin, nämlich Müller und Hummels jetzt wieder. An denen führt auch in der Startelf bei der EM, glaube ich, kein Weg vorbei.
Also deswegen bin ich zuversichtlich. Die wird er ja nicht zurückgeholt haben, um sie auf die Bank zu setzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Mannschaft hat ohne sie so gespielt, dass die Öffentlichkeit nach ihnen verlangt hat. Und das aus gutem Grund. Der Bundestrainer hat zur Einsicht ein bisschen länger gebraucht. Auch ich habe am Anfang gesagt, ich bin überzeugt davon, dass die neue Generation die Chance bekommen sollte, in diesem Freiraum sich zu bewähren. Die Bewährungsprobe sind sie durchgefallen, die meisten zumindest. Und so, deswegen ist es total berechtigt, dass die zwei jetzt ein Turnier wieder spielen. Dann werden sie auch in der Startelf dann wohl auflaufen.
Dem Klima in der Mannschaft scheint das aber, was man jetzt so hört, aus dem Trainingslager nicht geschadet zu haben. Also die scheinen da natürlich, weil sie auch Erfolge haben, weil sie auch absolute Persönlichkeiten sind und weil sie auch sympathische Kerle sind, überhaupt keine Probleme zu haben.
Ja, aber ehrlich gesagt, das erlebt man meistens vor den Turnieren, ist die Laune immer super. Das war auch bei vor der WM 2018 so. Die Laune wird später davon abhängen, wie die Spiele ausfallen. Wenn man mit 0-4 gegen Frankreich ins Turnier startet, dann können die vorher noch Händchen halten durch Adidas Camp gelaufen sein. Dann wird die Stimmung mies sein. Ja. Ja? Und dann wird das die ganze Mannschaft belasten. Deswegen sage ich, am Dienstag, das wird ein wegweisendes Spiel sein. Der erste Auftritt seit der WM-Blamage von 2018 bei einem großen Turnier. Dann gucken wir mal, was die Mannschaft drauf hat. Und Radio Müller wird mit guter Laune auch nicht wettmachen, wenn die Ergebnisse schützen.
Jetzt sind da 26 Mann im Kader. Für die Spiele dürfen aber dann nur 23 Mann tatsächlich auf dem Spielberichtsbogen stehen. Drei müssen also draußen vorbleiben, die dürfen auf der Tribüne Platz nehmen. Glaubst du, dass das natürlich auch im negativen Fall, wenn eben keine Erfolge kommen, zum großen Stolperstein werden kann? Das ist ja was, wo der Bundestrainer nichts für kann. Das wurde ihm ja aufgedrückt. Aber dass dieses Reglement eigentlich mehr Unfrieden schafft, als dass es nützt, war ja eigentlich gut gedacht.
Nein, also auch vor den Weltmeisterschaften, die Franz Beckenbauer als Teamchef geleitet hat, war er immer mehr eingeladen, also Nominierte. Das war auch bei den vergangenen Turnieren so. Das wissen die Spieler, dass doch knallharter Darwinismus gilt, ja. Survival of the fittest, ja. Wenn ein Süle nicht langsam mal in die Spur kommt, dann ist er einfach raus als Innenverteidiger und hat auch kein Argument. Er kann sich ja vergleichen, aber er hat keine gute Saison gespielt, war zeitweise überhaupt nicht fit, auch zuletzt nicht. Und da guckt der Bundestrainer jetzt genau hin, ob er dann noch die Kurve kratzt oder nicht. Es gibt Spieler, die sind angeschlagen, werden aber sicherlich eine Rolle spielen. Leon Goretzka, heute kam ja die Nachricht dann auch raus, dass er nicht fit wird beim ersten Spiel. Für das erste Spiel steht er nicht zur Verfügung. Aber seine Klasse steht völlig außer Frage und dass er seine Verletzung überwinden wird und dann ab dem zweiten Spiel wieder ins Turniergeschehen eingreifen kann. Bei Süle würde ich sagen, das ist definitiv ein Streichkandidat.
Also aus deiner Sicht einer von den dreien, die dann wahrscheinlich eher auf der Tribüne Platz nehmen müssen, quasi der Günther Herrmann 1990? Ist eigentlich auch fies, dass
nicht nur Günther Herrmann.
Ich wollte gerade sagen, es ist immer fies, dass man den immer rauspickt. Aber Paul Steiner zum Beispiel, auch nicht. Raimund Aumann, Andi Köpke, die haben auch nicht gespielt.
Ja, und wir wollen auch Ginter nicht vergessen. Der hat schon zwei WM-Turniere gemacht, ohne eine einzige Minute gespielt zu haben. Ja. Und die erfahrenen Fußballfachleute unter uns wissen, dass er nicht der erste Spieler war, bei dem das so passiert ist. Zwei WM-Teilnahmen und keine einzige Minute gespielt. Na, wer war der Erste?
Ich weiß es nicht, du bist der Fachmann.
ich glaube, so hieß er. Ich muss mal kurz nochmal nachdenken. Ja. Aber Silo war der Spieler, der hat 1966 und ich gucke jetzt gerade währenddessen meinen Gegencheck hier. Klaus-Dieter Silo 1966, VfB Stuttgart 1970, Borussia Mönchengladbach. Beide Turniere teilgenommen, aber nicht gespielt. Insofern, man lernt ja nie aus, dass es auch solche historischen Dinge gibt. Als das bei Ginter passierte, dachte ich in meinem Newsletter zu Eriks, der Einzige, dem das passiert ist. Nein, hat dann eben derselbe Fußballhistoriker Udo Moras mich belehrt. Das ist war mitnichten der Einzige. Es gab eben den Silo schon in den 60er Jahren. Du siehst, kann alles passieren. Ja. Süle muss sich nicht grämen deswegen. Man kann auch, siehe Kevin Großkreuz 2014, auch aus dem Kader heraus für gute Stimmung sorgen und damit auch seinen Teil dazu beitragen, dass man vielleicht einen Titel holt.
Also sind wir gespannt, aber Titel holen, das wäre natürlich der würdige Abgang, der große Abgang, den sich Jogi Löw wünschen würde. Wie groß siehst du denn die Chance, dass er einen würdigen Abgang, jetzt gehen wir gar nicht mal vom Titel unbedingt aus, aber dass er einen würdigen Abgang bekommt und nicht nochmal so ein Theater wie vor einigen Jahren bei der EM in Russland, muss man rechnen, 3 Jahre waren es.
Ja, bei der WM in Russland. Also wenn er ins Halbfinale kommt und dann wirklich die 4 besten Mannschaften auf ihre Tagesform vertrauen müssen, dann wäre doch alles in Ordnung. Ja, dann wäre man so viel wie meistens. Also er hat ja bis auf 2014 hat das Halbfinale immer erreicht. Ich glaube, dann wäre das Klassenziel erreicht. Und dann brauchst du ein gewisses Momentum, um die paar Prozent mehr rauszukitzeln als der Gegner. Das ist, manchmal hat das was mit Glück zu tun und manchmal was wirklich mit dem Selbstbewusstsein, das du angesammelt hast. Guck, wie die Deutschen 2014 die Brasilianer aus dem Stadion geschossen haben. Und trotzdem hatten die Argentinier im Finale eigentlich mehr Chancen. Am Ende haben die Deutschen dann mit dem Tor von Mario Götze dann irgendwie doch 1-0 gewonnen. Also da gibt es dann nochmal andere Faktoren. Ich meine, Halbfinale sollte drin sein. Vieles hängt davon ab, wie man jetzt ins Turnier startet, ein achtbares Ergebnis gegen Frankreich und dann kommst du in so einen Flow rein und dann sind wir wieder bei deiner These, Turniermannschaft. Dann bin ich auch davon überzeugt, dass das dann durch das Turnier trägt.
Die Kollegin Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF, die hat einen Tipp fürs Finale.
Mein Tipp ist, dass Deutschland gegen England im Finale in London spielt und Deutschland gewinnt mit 4-2 und zwar ausschließlich mit regulären Treffern. Das ist die Rache für das Wembley-Tor.
Ein realistisches Szenario aus deiner Sicht?
Keine Ahnung. Also von Müller-Hohenstein wusste noch nicht mal, wer das Tor des Jahrhunderts geschossen hat. Klaus Fischer per Fallrückzieher. Deswegen sehe ich mal ihre Fußballfachkenntnisse als etwas überschaubar.
Du hast ja sogar schon mal in der Position von Klaus Fischer gelegen.
Genau, und ich kam schwerlich wieder runter, weil man dann wirklich in einem Winkel in der Luft hängt. Ja. Da braucht man schon ein paar Hebeltechniken, um da wieder aus dieser Haltung rauszukommen. Ich war erst vor 2 Wochen wieder da. Es ist einfach immer wieder herrlich, was der Klaus Fischer da geleistet hat. Habe auch mit ihm länger gesprochen über die Situation von Schalke. Also der Mann ist einfach ein Genuss, also ein Fußballfachmann sowieso, aber auch menschlich ein toller Typ. Und dass er so ein Tor geschossen hat, das im Museum, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund verewigt ist, also großartig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort bin.
Ich habe Klaus Fischer 2 Mal in meinem Leben getroffen. Einmal auch, als er Fallrückzieher gelehrt hat bei einem Sponsorentermin auf St. Pauli. Da hat er tatsächlich mit Journalisten trainiert auf dem Trainingsgelände des FC St. Pauli. Und da standen auch Fallrückzieher auf dem Programm. Ich habe mich, glaube ich, nicht so gut angestellt. Also zumindest keine fischermäßigen akrobatischen Verrenkungen da gemacht. Mir tat danach ziemlich der Rücken weh. Und einmal tatsächlich als Jugendlicher in Husum, da hat er Urlaub gemacht und da habe ich ihn damals bei Karstadt getroffen.
Na, siehst du, ne? Wie bodenständig er ist. Klaus Fischer geht sogar zu Karstadt, siehst du da mal.
Kann man mal sehen. Nein,
also mir hat Klaus Fischer einfach das größte Fußballspiel meines Lebens beschert. Das WM-Halbfinale 1982, die Schlacht von Sevilla, als er in der Verlängerung den Ausgleich gegen Frankreich erzielt hat, ne? Gegen Frankreich, du weißt, warum ich es jetzt erwähne. Ja. Das war das erste und einzige Mal, dass eine Mannschaft bei einer WM einen 2-Tore-Rückstand noch in der Verlängerung wettgemacht hat. Danach kam es zum Elfmeterschießen, das Deutschland gewonnen hat. Damit waren wir im Finale. Nach einer völlig verkorksten WM sind dann Vize-Weltmeister geworden, weil Italien an dem Tag mit 3-1 besser war. Aber Klaus Fischer hat dieses, ja, was war es, Fallrückzieher den Ausgleich gemacht. Also dieses Spiel werde ich nie vergessen. Ich habe da getanzt in der Wohnung, weil es so ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel war. Gegen Frankreich haben wir tatsächlich schon große Schlachten geschlagen.
Würdest du denn auch wieder tanzen, wenn du im Tippspiel von Sport1 jetzt bei der EM abräumst? Tippspiel.sport1.de, da könnt ihr ja alle mitmachen gegen Pitt tippen.
Ja, erstens gibt es was Tolles zu gewinnen. Peter Neururer hat versprochen, dass er eine Grillparty nicht nur bezahlt, sondern die Sachen der Grillparty auch vorbeibringt, persönlich, wer gewinnt. Ich glaube zwar nicht, dass ich gewinnen werde, aber natürlich mache ich mit, weil wir, also Mario Basler ist dabei, Laura Papendieck tippt, natürlich Thomas Helmer. Also ganz muntere Runde, tippspiel.sport1.de muss man dabei sein. Ist einfach eine riesen Gaudi. Ich gucke mir jetzt wieder einen aus, den ich besiegen muss, so wie letztes Mal Hartwig Töne. So will ich diesmal hier unseren Nachrichtenchef Maximilian Nigulets besiegen. Mehr kann ich gar nicht erreichen, weil ich bin ja nun einer der schlechtesten Tipper überhaupt. Auch Migu hat sich ziemlich lustig über mich gemacht, dass er mich abgehängt hat beim Tippspiel in der Bundesliga. Zu Recht. Also wer hängt mich da nicht ab, ist eher die Frage.
Das ist doch schon mal was. Aber guck mal, auf wen tippst du denn als Europameister? Kannst du das schon verraten?
Naja, ehrlich gesagt schon Frankreich. Frankreich ist da schon der Favorit, weil dieselbe Klasse wie vor 3 Jahren, noch reifer geworden, noch eingespielter. Also die bringen schon eine gute Mischung aus Erfahrung und Qualität einfach auf den Rasen. Also ich bin schon überzeugt, dass da Frankreich ziemlich weit kommt.
Mein Außenseiter-Tipp aus Sympathie, Italien. Aber sie werden es nicht werden, aber ich tippe trotzdem auf sie.
Schauen wir mal.
Gucken wir einfach mal. Und dann sehen wir schon bei der EM, die ihr natürlich auch bei Sport1 begleiten werdet, in Textform, in Bildform, in Talkform, da ist alles geboten.
Ja, wir haben jeden Mittag um 12 Uhr werktags eine eigene EM-Sondersendung. 2 Stunden erzählen wir alles, was wichtig ist, auch streamen die Pressekonferenz des DFB live. Wir werden während der EM abends um 23.15 Uhr den Tag zusammenfassen. Wir werden 1 Stunde nach Abpfiff von jedem einzelnen der 51 Spiele die Höhepunkte auf sport1.de und der kostenlosen App von sport1 dann zeigen. Also wir haben einiges geboten da bei dieser Europameisterschaft.
Und auf mein Sportpodcast.de gibt es auch einen regelmäßigen EM, einen täglichen EM-Podcast, Europa-Tour-Tour. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören. Und FIFA-Pitch gibt es auch wöchentlich. Und da werden wir dann alles aufs Korn nehmen, was in der Europameisterschaft sich zugetragen haben wird in den nächsten 4 Wochen. Und das hört ihr dann auch bei meinsportpodcast.de oder bei Sport1 oder überall, wo es Podcasts gibt. Pit, an uns kommt man nicht vorbei. Nächste Woche schon wieder. Bis dahin.
Bis dann. Freue mich drauf. Ciao, ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt: die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer 7. und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.